SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Jaller, guten Morgen. Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien setzen einige europäische Länder ihre Asylentscheidungen für Menschen aus Syrien aus. Nun auch Italien. Das hat die Regierung in Rom mitgeteilt. Zuvor hatten das auch andere Länder getan, unter anderem Deutschland. Bundesinnenministerin Faeser hat das begrüßt. Den Vorschlag, in Deutschland lebenden Syrern aber eine Ausreiseprämie zu zahlen, hält sie für unseriös. Philipp Brost berichtet.
Sie findet es zu früh, die Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat durch eine Prämie zu belohnen. Man wisse noch nicht, wie sich die Situation in Syrien entwickelt, sagt die SPD-Politikerin. Die Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, die Asylverfahren syrischer Staatsbürger vorübergehend auszusetzen, befürwortet Faeser dagegen. Erst wenn klar ist, wie sich die Lage entwickelt, könne die Behörde belastbare Entscheidungen treffen. CDU-Chef Merz schlägt vor, möglichst schnell Gespräche mit der Türkei aufzunehmen. Die Türkei grenzt an Syrien und ist für Europa schon heute ein wichtiger Partner in der Flüchtlingsfrage. Durch den Sturz des Assad-Regimes sei der Einfluss der Türkei auf Syrien gestiegen, argumentiert Merz.
CDU-Chef Merz ist dafür, die Reichweitenbegrenzungen deutscher Waffen für die Ukraine zu lockern. Auch das hat er im Interview mit den ARD-Tagesthemen gesagt. Die ukrainische Armee solle deutsche Waffen auch gegen militärische Ziele auf russischem Boden einsetzen dürfen. Merz sprach sich außerdem im Gegensatz zu Bundeskanzler Scholz dafür aus, Taurus-Marschflugkörper zu liefern.
Die Ukraine hat sich bis jetzt an alle Reichweitenbegrenzungen gehalten, die man ihr auferlegt hat, auch an die, die wir ihr auferlegen. Und wenn wir das bei Taurus täten, würde sich die Ukraine nach meiner festen Überzeugung auch daran halten.
Die Lieferung von Taurus-Raketen ist deshalb umstritten, weil sie mehrere hundert Kilometer weit in russisches Gebiet vordringen könnten. Österreich beendet seine Blockade gegen die Erweiterung des Schengen-Raums um Bulgarien und Rumänien. Das hat der österreichische Innenminister Karner gesagt. Florian Haas berichtet aus Wien.
Er werde nach Absprache mit Kanzler Nehammer beim EU-Innenministerrat in dieser Woche dem vollständigen Beitritt beider Länder zustimmen. Vollständig, weil, Stichwort Schengen Air, die Kontrollen im Flugverkehr wie auch an den Seehäfen schon seit diesem Frühjahr aufgehoben sind. Nicht aber die zu Land. Wer mit dem Auto, dem Laster oder dem Zug nach Rumänien oder Bulgarien will, muss noch immer den Ausweis bereithalten. Das soll und wird sich nun aller Voraussicht nach bald ändern. Schließlich war es einzig die Regierung in Wien, die mit Verweis auf Migrationszahlen bisher blockiert hat, obwohl beide Staaten die Beitrittskriterien seit 2011 erfüllen.
Im Tarifkonflikt bei Volkswagen hat auch die vierte Verhandlungsrunde kein Ergebnis gebracht. Vertreter des Konzerns und der Gewerkschaft IG Metall sprachen dennoch von einer konstruktiven Atmosphäre. Chris Bertrow berichtet.
Begleitet wurde die Verhandlungsrunde von neuen Warnstreiks und lautstarken Protesten. Zu einer zentralen Kundgebung am Stammsitz kamen nach IG Metall-Angaben zehntausende Menschen. VW-Verhandlungsführer Maiswinkel sagte, die Gespräche seien zwar konstruktiv gewesen, eine Lösung sei aber noch weit entfernt. Die Gespräche sollen nächste Woche fortgesetzt werden. VW fordert wegen der schwierigen Lage des Konzerns, dass die Mitarbeiter auf 10% ihrer Bezüge verzichten und hat auch Werksschließungen ins Spiel gebracht.
Der Luftfahrtverband erwartet, dass die Preise für Flugtickets nächstes Jahr steigen. An- und Abflüge in Deutschland würden signifikant teurer, sagt Verbandspräsident Bischof den Funke-Zeitungen. Ab Januar nämlich steige der Gebührendeckel für die Sicherheitskontrollen an Flughäfen, und zwar von 10 auf 15 Euro pro Fluggast. Außerdem stehe eine deutliche Erhöhung der Kosten für die Flugsicherung im Raum, sagt Bischof. Er hat die Politik deshalb zum Handeln aufgefordert und hat auf die, Zitat, geringen Margen hingewiesen. Die Airlines verdienten im Schnitt nur noch 5 bis 10 Euro pro Fluggast. Die Bundesregierung will dafür sorgen, dass die Menschen in Deutschland bei Extremwetterereignissen zuverlässiger gewarnt werden. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland aus der Nachrichtenredaktion Linda Molitor.
Das Bundeskabinett will dem Bericht zufolge morgen eine neue Strategie beschließen. Ein Ziel, mehr Werbung für die Warn-App Nina machen und so die Nutzerzahlen um bis zu 30% steigern. Zurzeit nutzen etwa 12 Millionen Menschen die App. Dass Menschen frühzeitig und effektiv gewarnt werden, sei wichtig, heißt es in dem Papier. Das hätten schwere Unwetterereignisse wie die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands im Sommer 2021 gezeigt. Dabei sind in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen.
5 Tage nach dem Mord an einem Krankenkassenchef in New York gibt es einen Verdächtigen. Die Polizei hat einen 26-Jährigen festgenommen. Er soll den Chef einer Krankenkasse mitten in Manhattan umgebracht haben und dann geflohen sein. Martin Ganselmeier berichtet.
Der 26-jährige Tatverdächtige wurde etwa 400 Kilometer von New York entfernt in einem Fastfood-Restaurant in der Stadt Altoona im Bundesstaat Pennsylvania verhaftet. Ein Mitarbeiter des Fastfood-Restaurants hatte ihn von den Fahndungsfotos her erkannt und die Polizei verständigt. Als ihn die Polizisten fragten, ob er in jüngster Zeit in New York war, habe er zu zittern begonnen, schilderte die Polizei nach der Festnahme. Bei dem 26-Jährigen, der aus einer wohlhabenden Familie in Baltimore kommt, fand die Polizei eine Waffe mit Schalldämpfer, möglicherweise hergestellt mit einem 3D-Drucker. Außerdem gefälschte Ausweisdokumente, darunter eines, das am Abend vor der Tat einer Unterkunft in New York vorgelegt wurde. Schließlich auch einen handgeschriebenen Zettel, auf dem den Versicherungsunternehmen Profitgier vorgeworfen wird.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Das wird recht bewölkt werden. Heute örtlich fällt etwas Regen oder Schnee. Die Temperaturen dann am Nachmittag liegen bei minus 1 Grad im Hochschwarzwald. Plus 7 Grad erwarten wir an der Saar.
SWR aktuell. Hintergrund.
Der Wintersport der Zukunft ist unser Thema diese Woche immer morgens in SWR aktuell. Und die große Frage ist ja, hat denn der Wintersport überhaupt eine Zukunft? Was wird denn aus Wintersportregionen, wenn der Schnee ausbleibt? Und wie können die Touristen gehalten werden? Darüber habe ich mit Alfred Bauer gesprochen. Er ist Professor für Tourismusmanagement am Bayerischen Zentrum für Tourismus in Kempten. Sein Institut stellt am Donnerstag eine Studie zum Thema Winterurlaub vor. Und ich wollte erst mal hören, wer fährt denn überhaupt noch zum Wintersport?
Wir haben jetzt im November eine aktuelle Studie durchgeführt unter der deutschsprachigen Bevölkerung, die repräsentativ ist, und hatten da gefragt, wie die Reisepläne für diesen Winter aussehen. Das heißt also von Dezember bis April nächsten Jahres. Und da sind rund 40%, die gesagt haben, jawohl, sie wollen verreisen. Das entspricht so in etwa der Anzahl vom letzten Jahr. Und ein Viertel von denen, die verreisen wollen, haben explizit angegeben, dass sie Winterurlaub machen wollen.
Und was so die Altersgruppen betrifft, sind das eher ältere, sind das jüngere Menschen?
Was ganz interessant ist, diejenigen, die gesagt haben, sie wollen Winterurlaub machen, das sind vor allen Dingen die jüngeren Altersgruppen. Und man muss da ganz klar sagen, also die Älteren scheinen dann doch mehr den Drang in wärmere Regionen zu entwickeln. Das zeigt sich auch in den Buchungsmonaten, wenn die Jungen sehr stark im Dezember, Januar, Februar dann in den Winterurlaub fahren wollen, wollen die Älteren dann doch so auf den Osterbereich zu verreisen.
Schauen wir vielleicht mal auf die Anbieter solcher Urlaube, eben die klassischen Wintersportregionen. Wir haben schon gehört, auch in den vergangenen Wochen, dass einige, zumindest tiefer gelegene Wintersportregionen, sich so langsam vom Wintersport verabschieden müssen, weil einfach der Schnee nicht mehr fällt. Was machen denn die Regionen, um die Touristen weiter an sich zu binden?
Wir haben jetzt als Bayerisches Zentrum für Tourismus eine Szenario-Landkarte entwickelt, um den Destinationen an die Hand zu geben, was könnte auf euch zukommen. Also das heißt, es ist ein Denkwerkzeug, um zu sehen, also was könnte kommen, wie wollt ihr euch darauf einstellen, was ist für euch zukünftig wichtig. Da sind natürlich Dinge dabei wie Winter ohne Kommerzialisierung, das heißt also, kommt dann Bier, kommt. Was mir besonders gut gefällt, das ist dann auch der sogenannte neue Winter. Das heißt, ein Ganzjahrestourismus steht da im Fokus und ich darf das vielleicht mal so zusammenfassen, Schnee kann, Schnee muss nicht. Und das heißt natürlich dann, dass diese Wintersportorte sehr agil reagieren müssen. Das machen zum Beispiel die Mittelgebirge schon seit Jahren. Wenn sie keinen Schnee haben, dann werden andere Aktivitäten gesucht, wie Wandern, Fahrradfahren und, und. Das heißt also, ich muss mich wirklich auf die neuen Situationen dann einstellen und vor allen Dingen diese dann auch entsprechend kommunizieren.
Ihre Studie will auch Denkanstöße geben, schaut auch auf den Wintertourismus 2050. Wie kann denn der aussehen?
Er wird anders aussehen als heute. Das heißt also, jeder Klimatologe sagt Ihnen, dass es Veränderungen geben wird. Es kann sein, dass sich die Schneefallsaison mehr auf Ostern hin verschiebt. Und da stellt sich mir dann natürlich die Frage, wollen die Menschen, die heute schon bereit sind, wenn es auf Ostern zugeht, in wärmere Regionen zu fahren, dann noch zum Skifahren. Und ich glaube, da muss man sich wirklich drauf einstellen. Aber sag ich mal, 2050 ist noch einige Zeit hin. Aber die Skiorte müssen sich heute schon überlegen, wie sie sich künftig aufstellen wollen und dann auch mit allen Beteiligten entsprechend agieren.
Die Einschätzung von Professor Alfred Bauer. Er ist erster Vorstand des Bayerischen Zentrums für Tourismus in Kempten. Morgen spreche ich dann mit der baden-württembergischen GEW-Chefin darüber, was in Zeiten des Klimawandels Festivals aus den Skifreizeiten in der Schule wird. Der Wintersport der Zukunft, unser Thema diese Woche, immer morgens in SWR Aktuell.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
Seit dem Aus der Ampelkoalition bereiten sich ja die Parteien auf die Neuwahl vor. Am 23. Februar soll sie stattfinden. Morgen will Bundeskanzler Scholz die Vertrauensfrage beantragen. Und heute will die FDP ihre Kampagne für den Wahlkampf vorstellen. Parteichef Lindner und der designierte Generalsekretär Buschmann wollen die Themen und Plakate in der Parteizentrale in Berlin präsentieren. Mit aktuellen Zustimmungswerten unter der 5%-Hürde müssen die Liberalen ja gerade um einen Wiedereinzug in den Bundestag bangen. Der Autokonzern Ford hat einen weitreichenden Stellenabbau von bis zu 12.000 Arbeitsplätzen angekündigt. Heute wird Bundeskanzler Scholz auf dem Werksgelände in Köln erwartet. Bei der Betriebsversammlung ab 10 Uhr will er mit den Beschäftigten sprechen, von denen ja ganz viele um ihre Jobs bangen. Scholz dürfte ihnen seine Unterstützung zusichern. In Israel läuft der Korruptionsprozess gegen Premierminister Netanyahu schon seit Jahren. Bisher hat es Netanyahu vermeiden können, selbst aussagen zu müssen. Heute aber beginnt seine Vernehmung. Der Premier hat jetzt nochmal per Videobotschaft alle Vorwürfe von sich gewiesen.
Diese Hexenjagd ist nicht nur gegen mich, den Ministerpräsidenten, gerichtet. Sie richtet sich gegen euch, gegen das Volk, das mich gewählt hat und meine Führung, um unsere Feinde zu bezwingen.
Netanyahu werden Bestechung, Betrug und Untreue vorgeworfen. Bei Bestechung drohen bis zu 10 Jahre Haft, bei Betrug und Untreue bis zu 3 Jahre. In Namibia kommt ab heute der Weltbiodiversitätsrat zusammen. Eine Woche lang treffen sich führende wissenschaftliche Experten mit Vertretern von fast 150 Regierungen. Alice Thielsonnen berichtet aus unserer Umweltredaktion.
Das Gremium verbindet Wissenschaft und Politik. Der Weltbiodiversitätsrat versorgt ähnlich wie der Weltklimarat politische Entscheidungsträger mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. In Namibia wird es in dieser Woche um 2 neue wissenschaftliche Sachstandsberichte gehen. Einmal zu den Ursachen des Biodiversitätsverlusts, zum anderen zu den Zusammenhängen von Biodiversität, Wasser, Nahrung, Gesundheit und Klimawandel. Krisen, die einander verstärken. Das Plenum wird wohl auch eine neue wissenschaftliche Arbeit in Auftrag geben zur aktuellen Bewertung der biologischen Vielfalt. Es soll eine Art Fortsetzung sein zu dem historischen Bericht von 2019, der damals mit der Tatsache Schlagzeilen machte, dass 1 Million Pflanzen- und Tierarten heute vom Aussterben bedroht sind.
Im schwäbischen Sindelfingen wird heute der Tag der Menschenrechte gefeiert. Um 11.30 Uhr ist eine Kundgebung auf dem Rathausplatz geplant. Dort soll die Sindelfinger Fahne der Menschenrechte gehisst werden. Ingemar Körner berichtet.
Schulen, Kitas, aber auch die Feuerwehr aus Sindelfingen und andere Gruppen haben jeweils ein Stück der Fahne zum Thema Menschenrechte mitgestaltet. Damit möchte die Stadt nach eigenen Angaben zeigen, dass sie Menschenrechte schützen und stärken will. Sindelfingen ist gerade auf dem Weg, eine sogenannte Menschenrechtsstadt zu werden. Das sind Städte und Gemeinden, die ihre Einwohnerinnen und Einwohner dazu verpflichten, internationale Menschenrechtsstandards und Normen zu vertreten und sich dafür einzusetzen. Der heutige internationale Gedenktag erinnert an die allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen vor 76 Jahren.
Ein Trio aus dem Raum Wuppertal soll versucht haben, die Familie von Ex-Rennfahrer Michael Schumacher zu erpressen. 15 Millionen Euro wollte es im Gegenzug für private Fotos und Videos haben. Heute beginnt der Prozess gegen die 3 Männer. Wolfram Lumpe berichtet aus Wuppertal.
Der mutmaßliche Erpresser ist ein 53 Jahre alter Wuppertaler. Laut Anklage hatte er entsprechende Festplatten und andere Datenträger einem Mann aus Wülfrath abgekauft für einen 5-stelligen Betrag. Dieser wiederum war laut Staatsanwaltschaft über Jahre Mitarbeiter der Schumachers und soll so Zugriff auf Fotos und andere private Dateien der Familie des Rennsportidols gehabt haben. Ende vergangener Woche wurde bekannt, dass es Nebenkläger im Prozess gibt. Ob es sich dabei um Mitglieder der Schumacher-Familie handelt, ist nicht bekannt. Am Amtsgericht rechnet man heute mit einem weltweiten medialen Interesse, denn Informationen über Michael Schumacher gibt es seit Jahren praktisch nicht.
Der FC Bayern München tritt heute zu seinem 300. Spiel in der Champions League an und der tut das ohne Manuel Neuer. Denn Neuer fehlt dem FC Bayern mit einem Rippenbruch bis zum Jahresende. Das Auswärtsspiel gegen den ukrainischen Meister Schachtar Donetsk findet wegen des Kriegs in Gelsenkirchen statt. Meister Bayer Leverkusen geht in das Heimspiel gegen Inter Mailand. RB Leipzig tritt daheim gegen Aston Villa an. Und in Berlin erfahren wir heute, wie es um die Bildung der Erwachsenen bestellt ist.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Denn heute stellt die OECD eine neue Studie vor. Es geht darum, wie gut oder eben auch nicht Erwachsene lesen, rechnen und analysieren können. Das könnte man durchaus auch mal in der Politik testen, meint unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
Genug auf dumme Kinder geschimpft. Welche Kernbildungskompetenzen haben eigentlich unsere Politiker? Drei Stichproben. Lesefähigkeit. Die FDP hat wochenlang interne Papiere über den Koalitionsbruch mit D-Day und Feldschlacht betitelt. Nur gelesen haben will es am Ende keiner. Ist Analphabetismus also vielleicht auch in den höchsten Zirkeln der Liberalen weiter verbreitet als gedacht? Rechenfähigkeit. Robert Habeck hofft mit Küchentischgesprächen doch noch zum Wahlsieg zu kommen. Kurzer Blick auf die Zahlen. Um realistisch Bundeskanzler zu werden, sollte Habeck schon grob ein Drittel der Wahlberechtigten abholen, also knapp 20 Millionen Menschen. Das wären bis zur Wahl dann Pi mal Daumen 267.000 Gespräche pro Tag am Küchentisch. Insofern, die mathematische Grundlage lässt zu wünschen übrig. Und Analysefähigkeit. Und das richtet sich an Kanzler Olaf Scholz. Denn wer glaubt, mit fast schon historisch schlechten Umfragewerten die beste Wahl für Land und Partei zu sein, bei dem muss doch sehr an den analytischen Kapazitäten gezweifelt werden. Und ganz nebenbei, das Gleiche gilt für den sich fast schon selbst zum Kanzler ernennenden Friedrich Merz. Denn wer sich selbst als alleinigen Heilsbringer sieht, der sollte meistens lieber einen Sehtest machen. Insofern, keine Kritik mehr an den Kids, die nicht rechnen, lesen oder analysieren können, wenn es schon die Besten und Hellsten dieses Landes nicht besser machen. Nachsitzen.
Die Meinung von Jan-Frederik Willems aus unserem Hauptstadtstudio. Über die Themen, die heute wichtig werden, informieren wir weiter. Hier im Radio, online auf swraktuell.de und jederzeit natürlich auch in der kostenlosen SWR Aktuell App.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.